Willkommen zu The Capital Call, ein Podcast der Kanzlei WIPOC rund um das Thema Fonds. Ich bin Dana Ritter.
Und ich bin Nico Fischer. In diesem Podcast diskutieren wir aktuelle Themen aus der VC- und PE-Branche, vom Fundraising bis zum Exit.
Wir sprechen mit Brancheninsidern, analysieren Trends und suchen nach Insights für Investoren und Fondsmanager. Und damit möchten wir auch direkt einsteigen.
Wir nehmen heute am 6. Mai 2025 auf, einem spannenden Tag, nämlich dem Tag der Kanzlerwahl, die sich heute als echtes Drama erwiesen hat. Gestern haben die Spitzen von Union und SPD offiziell ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet und damit ihre neue Regierung besiegelt. Auf dem 144 Seiten starken Koalitionsvertrag steht der Titel Verantwortung für Deutschland und er soll den Grundstein für dringend notwendige Reformen sein. In dieser Folge wollen wir uns einmal anschauen, welche Aussagen im Koalitionsvertrag Auswirkungen für die deutsche Fondsbranche haben und uns dem annähern, was hinter den größtenteils sehr allgemein gehaltenen Aussagen im Einzelnen so steckt. Unser Fokus liegt dabei auf den relevanten steuerlichen Aspekten für Fondsstrukturen und auf Infrastrukturthemen. Und dafür dürfen wir heute zwei Gäste begrüßen, Marco Simonis und Helder Schnittger.
Marco ist Partner im Frankfurter Büro von Clifford Chance. Als Rechtsanwalt und Steuerberater berät er schwerpunktmäßig zu Steuer- und Rechtsfragen im Zusammenhang mit Investmentfonds und anderen Kapitalanlagestrukturen, insbesondere mit Blick auf institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen und Family Office. Marco veröffentlicht zudem regelmäßig Fachartikel und Anmerkungen zu Kapitalanlagethemen. Lieber Marco, schön, dass du heute hier bist.
Ja, freut mich sehr, mit dabei zu sein.
Zu Helder haben wir schon einiges in unserer letzten Folge gesagt. Er ist Gründungspartner von WIPOC in Berlin und hat seinen Schwerpunkt auf der Fondsstrukturierung mit einem Fokus auf PE- und VC-Fonds. Lieber Helder, schön, dass auch du in dieser Folge wieder dabei bist.
Bin gerne wieder da.
Wir wollen die heutige Folge einmal mit einer richtigen Anfängerfrage starten. Helder, was stellt der Koalitionsvertrag rechtlich eigentlich dar? Also inwiefern werden die Parteien durch ihn gebunden?
Ja, also das ist ja tatsächlich Stoff des Studiums, ich glaube zweites Semester bei Professor Degenhardt in Münster. Der Koalitionsvertrag stellt natürlich keine einklagbaren Positionen dar. Also gehört ja zur guten Art und Sitte von Regierungen, dass man sich im Laufe der Legislaturperiode gegenseitig auf das hinweist, was man doch im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart hat und dass es da doch ganz anders steht. Also es gibt keine einklagbaren Positionen, es ist eine politische Absprache, es ist ein gemeinsames politisches Programm. Ja, die Parteien haben sich auf dieses Programm verständigt, geeinigt und tragen diese Punkte Stand heute mit. Und ja, was man schon bemerken darf, man sagt keine einklagbaren Positionen, das Ganze bekommt mehr und mehr das Gesicht eines juristischen Vertrages, deswegen auch ist auch die Frage durchaus berechtigt. Früher, also ich sag mal, vor 15, 20 Jahren hatten solche Koalitionsverträge eher so einen programmatischen Charakter. Das waren wenige Seiten. Da stand mehr oder weniger die grobe Richtung drin. Und heute sind das ja richtig umfassende Papiere, ja, Vertragswerke. Und ich meine, daraus lesen zu können, dass man sich halt einfach heute weniger vertraut. Ja, größeres Misstrauen gegenüber dem Koalitionspartner. Aber auch gegenüber den eigenen Leuten. Ja, denn nur das, was da drin steht, das ist, wenn dann auch alle mit dem unterzeichneten Koalitionsvertrag dann in die Regierung gehen, erstmal draußen in der Welt und steckt damit zu Recht auch Erwartungen ab.
Ja, unter den Themen, die jetzt durch die Koalitionäre in ihrem Papier vorgestellt wurden, finden sich einige Aussagen zu geplanten steuerlichen Änderungen. Einige Themen sind hier sehr konkret umrissen, viele Bereiche enthalten jetzt aber eher reine Zielvorgaben, ohne Angaben etwa dazu, wie das Ganze am Ende umgesetzt werden soll. Eine relativ konkrete Aussage findet sich im Bereich der Körperschaftssteuer. Deutschland hat ja im Vergleich mit ca. 30% eine verhältnismäßig hohe Unternehmensbesteuerung. Wir liegen damit etwa über dem Durchschnitt der G7-Staaten und die Körperschaftssteuer spielt hier mit 15% rein. Geplant ist im Koalitionsvertrag eine Reduzierung der Körperschaftssteuer ab dem 01.01.2028 in 5 jährlichen Schritten, jeweils um 1 Prozentpunkt, bis sie dann im Jahr 2032, also im letzten Schritt, 10% betragen soll. Erklärtes Ziel dieser Senkung ist, das Unternehmen und Investitionen durch niedrige Steuersätze anzuziehen. Helder, inwiefern hätte jetzt die geplante Senkung der Körperschaftssteuer positive bzw. wahrnehmbare Effekte für die deutsche Fondsindustrie?
Naja gut, also zunächst mal muss man, glaube ich, feststellen, dass die beschlossene Senkung erst ganz am Ende der Legislaturperiode beginnt mit 1% und dann die weitere Senkung ja erst dann in der Zeit der neuen, der Folgeregierung dann sich fortsetzen wird, ob die dann auch wieder von Herrn Merz angeführt werden wird, der dann ja, weiß ich nicht, 73 oder 74 Jahre alt ist, das ja bleibt abzuwarten. Also was das jetzt ganz bestimmt nicht ist, ist irgendwie ein Gamechanger, ist auch kein Knalleffekt, also anders als 2008, als man damals die Körperschaftssteuer senkte von 25% auf 15%. Das war ein Wort, das hat man auch gemerkt in der Branche. Das Ding hier wird jetzt, also if anything, werden gerade ausländische Investoren dem entnehmen, dass an der Stelle von Deutschland, so muss man sagen, nichts zu erwarten ist im Moment. Deswegen erwarte ich mir auch hier jetzt weder für die Fondsbranche noch für die Unternehmen im Land irgendwie einen größeren Effekt.
Marco, wie sieht das Ganze denn jetzt mit Blick auf Immobilien- und Infrastrukturfonds aus? Mit Blick darauf, dass hier auf Vorebene ja bestimmte Erträge mit Körperschaftssteuer belastet werden, dürften die Effekte hier zumindest eine gewisse Relevanz haben.
Genau, es ist ja so, dass inländische und ausländische Investmentfonds mit qualifizierenden Inlandseinkünften in Deutschland auch der Körperschaftssteuer unterliegen. Das heißt, das ist aktuell dann der Körperschaftssteuersatz von 15%. Wenn wir dann tatsächlich künftig dort eine Reduzierung haben, dann kann das gut spürbar werden. Gerade in dem Fall, wo eben keine Gewerbesteuer anfällt, sondern es dann bei der Körperschaftssteuer bleibt. Ich glaube in der Tat, ich würde auch dem Helder zustimmen, was eben schon gesagt wurde, ein Gamechanger sind natürlich diese leichten Reduzierungen insofern nicht, weil ich habe auch nochmal in die BMF-Veröffentlichung geschaut, es wird ja jährlich so ein Report rausgebracht, wo die internationalen Steuersätze auch gegenübergestellt werden, und das letzte war im August 2024, wo in der Tat Deutschland mit Ausnahme von Japan die einzige Industrienation eigentlich ist, die so an 30% kratzt, und wenn man sich dann eben 5 Prozentpunkte nach unten orientiert, dann ist man langsam so in dem Bereich, wo wir auch die anderen Industrienationen finden. Und ich glaube, wichtig ist wahrscheinlich in dem Bereich auch die Rechtssicherheit, ja, und auch die Nachhaltigkeit dieser Änderung. Also ich glaube, das haben wir ja auch in der Vergangenheit gemerkt, dass gerade auch internationale Investoren jetzt nicht kurzfristig schauen, wie sieht's eben im nächsten oder übernächsten Jahr aus, sondern einfach, wie ist insgesamt das Investitionsklima und kann man letztlich auch darauf vertrauen, dass das, was ich heute erwarte zum Zeitpunkt der Entscheidung, dann eben auch nachhaltig erhalten bleibt, ja.
Ich meine, insofern, Marco, kann das durchaus ja einen gewissen Einfluss haben. Der Aspekt, den du gerade nennst, ist natürlich von Bedeutung, wenn man darauf vertraut, dass diese Absenkung kommt, wenn auch erst zeitlich verzögert, mag das ja zumindest in einem kleinen Rahmen auch auf Wohlwollen stoßen. Großen Einfluss wird das jetzt auf Entscheidungen von Investoren meines Erachtens erstmal nicht haben. Ich glaube, was interessant ist zu beobachten oder interessant sein wird zu beobachten, in dem Moment, wo diese Körperschaftsteuer hier abgesenkt wird um 5 Prozentpunkte, kommt ja deutlich mehr Gewicht auf die zweite Besteuerungsebene, also auf die Ebene der Gesellschafter. Und ich glaube, da darf man echt gespannt sein, ob bei dieser Diskussion ja jetzt auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen schon angeklungen sind, ob nicht da die Regierung schon in dieser Legislaturperiode zum Beispiel bei der Abgeltungssteuer dann Maßnahmen trifft, die dann langsam raufzufahren, um die Absenkung der Körperschaftssteuer vorzubereiten. Ja, also das sollte uns oder würde mich jedenfalls nicht überraschen, wenn das passieren würde. Und das hätte natürlich einen Effekt dann auch auf unsere Branche, weil dann wir zunächst mal das Schlechteste aus zwei Welten hätten. Ja, wir würden dann den Nachteil schon spüren, bevor wir den Vorteil dann wahrnehmen.
Und damit wollen wir einmal zum nächsten Thema kommen, nämlich dem Unternehmenssteuerrecht. Jetzt gibt es ja von Seiten der Wirtschaft und auch von der Politik, zum Beispiel durch den Einsatz der Expertenkommission Unternehmenssteuerrecht durch das BMF Ende 2023, einige Bestrebungen für eine Vereinheitlichung des Unternehmenssteuerrechts in Deutschland. Und konkret versteckt sich dahinter die Forderung, dass Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform nach einem einheitlichen Unternehmenssteuerrecht besteuert werden können. Dafür gibt es verschiedene Spielarten. Entweder man würde die Besteuerung von Personengesellschaften pauschal an die von Kapitalgesellschaften angleichen, oder man ermöglicht eben die Option für Personengesellschaften, sich wie Kapitalgesellschaften besteuern zu lassen. Etwa über das Optionsmodell, das wir in 1a KStG schon haben. Oder auch über das Thesaurierungsmodell. Und im Koalitionsvertrag finden sich jetzt zwei Aussagen, die genau in diesen Themenkomplex spielen. Und zwar heißt es einmal, dass geprüft werden soll, ob ab 2027 die gewerblichen Einkünfte neu gegründeter Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform in den Geltungsbereich der Körperschaftssteuer fallen können. Helder, was könnte sich hinter dieser Aussage verbergen?
Also das ist ja einigermaßen kryptisch formuliert. Bei mir weckt das jedenfalls Erinnerungen an die Bestrebungen, die Unternehmenssteuer insgesamt zu vereinheitlichen. Da gab es in den letzten 20 Jahren, wenn ich das richtig überblicke, mindestens 3 Kommissionen mit Top-Steuerleuten aus unserem Land. Wolfgang Schön war da involviert, Johanna Hai war da mehrfach mit dabei. Also wirklich das Beste, was aufzubieten ist in unserem Land. Und man hat irgendwie Empfehlungen dieser Kommission weitestgehend nicht umgesetzt. Das, was was hier anklingt, das kenne ich in dem Kontext einer Abschaffung der Gewerbesteuer, die dort vor Jahren schon intensiv diskutiert wurde und die in dem Kontext dann auch nachvollziehbar ist. Ich glaube nicht, dass die Koalition jetzt den Willen oder die Kraft hat, die Gewerbesteuer abzuschaffen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir in dieser Legislaturperiode damit zu rechnen haben, dass die Unternehmenssteuer wirklich reformiert wird und vereinheitlicht wird. Das, was man sich wünschen kann, ist, dass man Unternehmen tatsächlich in beide Richtungen ermöglicht, ähnlich wie es das in den USA mit dem Check-the-Box-Regime gibt. Ja, ob man jetzt als Kapitalgesellschaft wie eine Personengesellschaft behandelt werden möchte oder als Personengesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft. Wie gesagt, ist ja angelegt im 1a. Da besteht nur noch Verbesserungsbedarf, damit dieses Instrument wirklich auch angenommen wird. Mit anderen Worten, das, was da im Koalitionsvertrag drin steht, das würde ich jetzt nicht wörtlich nehmen, das ist ja auch schon schwer genug, sondern ich würde das hier in diesem Sinne verstehen, wie gerade ich den Versuch unternommen hatte, das zu beschreiben. Also Wahlrecht.
Ja, so ein Wahlrecht wäre natürlich begrüßenswert. Wenn damit jetzt allerdings eine verpflichtende Anwendung gemeint ist, müsste man, glaube ich, einige Themen neu denken. Also da würde jetzt ein steuerlich transparentes Vehikel als intransparent fingiert. Welche Implikation hätte so ein Paradigmenwechsel konkret auf die Besteuerung deutscher Fonds? Und welche Fragen müsste man sich in diesem Zusammenhang vielleicht stellen?
Genau, also ich glaube, wir müssen erstmal grundsätzlich die Fondsbesteuerung von der Unternehmensbesteuerung trennen, weil wir haben ganz, ganz unterschiedliche Stoßrichtungen. Ich hatte nochmal rausgesucht, auch das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages 2022 hatte sich nämlich der Wissenschaftliche Dienst genau auch mit der Frage der Fondsbesteuerung auch international nochmal beschäftigt. Und ich finde, da sind ein paar ganz gute und wichtige Aussagen drin. Ja, zum einen, dass man nicht aus dem Auge verlieren darf, dass bei der Fondsbesteuerung grundsätzlich keine Nachteile gegenüber einer Direktanlage bestehen sollen. Ja? Und es soll eben gerade keine eigene Besteuerungsebene grundsätzlich eingezogen werden und keine wirtschaftliche Doppelbesteuerung verursacht werden. Und dann findet sich auch noch die Aussage, dass es ja sogar eine günstigere Besteuerung und eine günstigere Besteuerung auch angezeigt sein kann aus volkswirtschaftlichen Gründen, weil man eben zum Beispiel die Unternehmensfinanzierung verbessern möchte oder auch sozialpolitische Ziele, Förderung der Kapitalbildung. Das ist ja auf europäischer Ebene ja auch ein großes Thema, die Spar- und Investmentunion. Und deswegen glaube ich, ist das ganz wichtig, dass man diese Ziele nicht aus dem Auge verliert. Also grundsätzlich keine Schlechterstellung gegenüber der Direktanlage, gegebenenfalls gewisse Anreizfunktionen. Und wenn wir uns da in Deutschland die Besteuerung anschauen, dann wird gegen den ersten Grundsatz ja eigentlich schon verstoßen, wenn ich mir gewerbliche Personengesellschaften als Fonds anschaue, weil durchaus als Fremdkörper in der internationalen Fondsbesteuerung eben bei gewerblichen Personengesellschaften in Deutschland eine Gewerbesteuer erhoben wird. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man sich die Frage nochmal stellen muss, muss das so bleiben oder kann man da nicht ansetzen, dass man tatsächlich in Deutschland wie auch in anderen Fondsnationen diese Besteuerung auf Fondsebene dort eben tatsächlich abschafft. Das zweite ist nochmal die Frage intransparente Besteuerung versus transparente Besteuerung. Auch das ist ja im Bereich der Fondsanlage aus mehreren Blickwinkeln meines Erachtens zu sehen. Einmal ist es die Frage der steuerlichen Belastung in Deutschland, wenn ich einen deutschen Fonds habe und oder einen deutschen Anleger. Aber es ist natürlich auch im internationalen Kontext zu sehen, wenn ich beispielsweise einen deutschen Anleger habe, der im Ausland anlegt über einen deutschen oder einen ausländischen Fonds. Nämlich die Frage, kann ich dort Steuervergünstigungen im Ausland in Anspruch nehmen? Kann ich dort Doppelbesteuerungsabkommensschutz in Anspruch nehmen? Und da kann natürlich auch eine transparente Besteuerung über eine Personengesellschaft durchaus Vorteile bieten, ja, weil der Abkommensschutz des Anlegers gegebenenfalls dann eben im Zielstaat zur Anwendung kommt. Und da geht gar nicht Deutschland Besteuerungssubstrat verloren, sondern es werden die internationalen Besteuerungsgrundsätze dort angewendet. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den man eben auch bei jeder Reform mit im Auge behalten muss. Stellt man nicht deutsche Anleger dann auch im Ausland plötzlich schlechter, ja, weil durch eine geänderte Besteuerungssituation des deutschen Vehikels plötzlich die ausländischen Quellenstaaten sagen können, dass sie keine Doppelbesteuerungsabkommen mehr anwenden. Also ich glaube, insofern ist es tatsächlich ein sehr sensibles Gebiet, ja, wo man ganz viele Aspekte dort mit berücksichtigen muss. Im Ausland sehen wir tatsächlich häufig auch im Fondsbereich eine Kombination aus intransparenten und transparenten Vehikeln. Ich glaube, das würde auch dem deutschen Fondsstandort gut tun, wenn auch das weiterhin so bliebe, ja, dass man über transparente Personengesellschaften möglichst ohne Gewerbesteuer anlegen kann, aber daneben eben auch steuerlich intransparente Vehikel zur Anwendung stehen, die wichtig natürlich auch sind, wenn ich einen häufigen Anlegerwechsel habe, ja, wo ich tatsächlich gar nicht praktikabel in einer transparenten Struktur besteuern kann. Aber ich denke, das wäre sicherlich dann auch zu beachten.
Und ist tatsächlich, wenn ich das kurz ergänzen darf, das, was Marco hier gerade skizziert, ist ja gar nicht jetzt einfach, wie soll ich sagen, akademisches Wunschdenken oder so. Das ist die Realität in anderen großen Industrienationen. Also ja, die Amerikaner bieten dieses Konzept im Grunde durch eben das Check-the-Box-System an. Und ja, in Luxemburg ist das natürlich sowieso in der Angebotspalette mit drin. Und das wirkt sich auch sehr, sehr deutlich aus in der Bedeutung von Private Equity oder auch Venture Capital beispielsweise. Wenn man also vergleicht, wie viel in Deutschland in diese Industrie fließt. Marco, ich meine, es wären irgendwie 4-5 Milliarden in den letzten Jahren ziemlich konstant gewesen. Gab mal einen Ausreißer nach oben, aber ein recht überschaubares Volumen, muss man sagen, wenn man das vergleicht mit dem, was in Frankreich inzwischen in diese Industrie fließt oder dem, was in England fließt. Da müssen wir jetzt gar nicht die ganz großen Fondsstandorte wie Luxemburg oder die USA nehmen. Aber in Frankreich sind es, glaube ich, 40 Milliarden, in UK sind es 90 Milliarden. Also das wirkt sich einfach eins zu eins aus. Ob ich eine Struktur, eine Infrastruktur schaffe, die Investoren hier nicht beschenkt, sondern einfach nicht behindert.
Ja, Helda, und gerade in diesem Punkt spielt ja auch rein, dass jetzt nach der Aussage im Koalitionsvertrag möglicherweise die Gewerblichkeit als das ganz zentrale Kriterium für die Abgrenzung zwischen verschiedenen Besteuerungsregimes gelten soll. Und das ist ja gerade das Kriterium, was in den letzten Jahren immer mehr an Konturen verloren hat und immer weicher gezeichnet wird. Und wir hatten es ja gerade schon angesprochen, dass eine gewisse Planbarkeit und Verlässlichkeit natürlich hier ganz, ganz wichtig sind. Helda, wie wäre das einzuschätzen?
Die Gewerblichkeit ist schon ein besonderes Tierchen, wenn man das vergleicht in der globalen Fondslandschaft. Und das ist etwas, was wir in Deutschland ganz besonders toll finden, weil wir halt ein Föderalstaat sind und die Gewerbesteuer etwas ist, was in unseren Ländern, Kommunen und Gemeinden sehr betont wird. Ja, und da wird sehr darauf geachtet. Und deswegen haben wir sie, trotz vielfachen Bemühens, sie abzuschaffen. Sie ist für die Unternehmenssteuer und für einen internationalen Wettbewerb ganz bestimmt ein Hemmschuh. Je stärker man die jetzt Gewerblichkeit ausweitet und ausbreitet und niedrigschwelliger macht, sodass man einfach immer schneller auch in die Gewerblichkeit hinein katapultiert wird, gerade in unserer Fondslandschaft, desto größeres Gewicht bekommt praktisch dann auch diese zusätzliche Besteuerungsebene mit Gewerbesteuer, diese Attraktivkraft der Gewerblichkeit für sozusagen ausländische Investoren, die auf einmal hier ihre Steuern zahlen müssen. Und das verringert und erhöht nicht unsere Wettbewerbsfähigkeit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz eindeutig. Und man muss vielleicht einfach auch sich einmal nochmal vor Augen führen. Marco hat auch den Punkt angesprochen. Wir haben natürlich auch große deutsche Investoren, die im Ausland investieren. Man stelle sich mal vor, die Allianz, die beispielsweise ein großer Investor ist und in den USA investiert, würde jetzt in den USA mit 30% oder 32% Besteuerung zur Ader gelassen. Ja, wie gut wir das hier auf Seiten der Versicherten und weiß ich nicht, Pensionäre eigentlich finden würden, wenn uns erstmal ein Drittel der Erträge von einem anderen Staat weggenommen würden.
Die zweite Aussage, die in die Bestrebungen zur Vereinheitlichung der Unternehmenssteuer einzahlen könnte, ist, dass das Optionsmodell nach § 1a Körperschaftssteuergesetz und die Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a Einkommensteuergesetz wesentlich verbessert werden. Helda, kannst du einmal ganz kurz erläutern, was hinter diesen beiden Steuermechanismen steckt?
Ja, also mit der Option, die im 1a ja geregelt ist, sollen Personengesellschaften die Möglichkeiten haben, von der eigentlich für sie geltenden transparenten steuerlichen Behandlung eben in eine körperschaftsteuerliche Behandlung sich hinein zu optieren. Von dieser Option, dieser Optionsmöglichkeit wird aber noch nicht in dem Maße Gebrauch gemacht, wie der Gesetzgeber sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Und das liegt einfach daran, dass es doch eine ganze Reihe von Themen gibt, die da so ein bisschen als hinderlich empfunden werden von der Industrie. Also die Frage ist so ein bisschen, was mache ich eigentlich mit dem SPV? Muss ich das einbringen vorher? Das wollen häufig Investoren gar nicht so unbedingt. Auch die Frage, können solche optierenden Gesellschaften dann auch in die Rolle einer Organgesellschaft hineinwachsen? Gibt es vielleicht auch die umgekehrte Option, ja, also von der Kapitalgesellschaft in die Personengesellschaft? Die Frage würde sich stellen, wenn man diese Option, dieses Optionsrecht wirklich konsequent weiterentwickeln würde, dann würde sich irgendwann tatsächlich die Frage stellen, ob die zweite Vorschrift, die du angesprochen hast, also eben die Thesaurierungsmöglichkeit, ob man die dann überhaupt braucht, ja, die im Wesentlichen vorsieht, dass ich ähnlich wie bei einer Kapitalgesellschaft meine Gewinne thesauriere auf Ebene der Personengesellschaft, da begünstigt besteuern kann. Ich glaube, wenn man ein Optionsmodell ein verbessertes, überarbeitetes Optionsmodell schaffen würde, dann würde praktisch ein solches Optionsmodell vielleicht auch hier alle Bedürfnisse befriedigen können und könnte hier auch so ein bisschen zur Verschlankung beitragen.
Wie zahlt denn jetzt eine Änderung dieser beiden Modelle eigentlich auf das Ziel der rechtsformneutralen Besteuerung ein? Die gewünschte große Reform, ich glaube, da ist man sich einig, ist jetzt erstmal ausgeblieben.
Ja, also immer in dem Moment, wo ich optieren kann, hängt ja nicht mehr an der Rechtsform, ob ich linksrum oder rechtsrum gehe. Ja, insofern führt das dann automatisch zu einer Vereinheitlichung. Das bedeutet nicht, dass es nur noch one size fits all gibt, sondern es schafft gerade oder das erhält uns auch eine Flexibilität. Ich glaube, diese Flexibilität, die ist gut für uns. Marc hatte eben beschrieben, wie auch Konstellationen aussehen, wo wir uns freuen darüber, vielleicht auf Fondsebene auch abzugrenzen. Ja, wenn ich oben viele Wechsel habe, beispielsweise in offenen Fonds, ist der körperschaftlich verfasste Investmentfonds eine gute Antwort auf das Ganze. Also wir sollten diese Flexibilität weiter haben und eine Vereinheitlichung dadurch herstellen, dass ich unabhängig von Körperschaft oder Personengesellschaft mir das Regime wählen kann. Also wie gesagt, ähnlich wie in den USA.
Alles klar. Damit wollen wir jetzt in unserem steuerlichen Block hier noch einmal auf den Punkt Gewerbesteuer schauen. Wir hatten ja schon dazu gesagt, also eine kommunale Steuer, die den Gemeinden zusteht und einen wichtigen Teil der Unternehmenssteuer ausmacht. Und dazu finden sich jetzt einige Aussagen im Koalitionsvertrag. Eine davon ist, dass der Mindesthebesatz der Gewerbesteuer von aktuell 200% auf dann 280% erhöht werden soll. Faktisch bedeutet das, dass die Gewerbesteuer dann von aktuell mindestens 7% auf knapp 10% ansteigen wird. Und relevant ist das natürlich vor allen Dingen für diejenigen Gemeinden, die einen sehr niedrigen Hebesatz haben. Ich habe mal nachgeschaut, also in Deutschland sind es ungefähr 5 Kommunen, die bei dem niedrigsten Hebesatz stehen und knapp drüber auch nicht viele. Erklärtes Ziel des Ganzen ist, dass man damit dem Wettbewerb zwischen den Gemeinden begegnen möchte. Und dazu die Frage, hat das eine Relevanz für die Fondsbranche?
Also ich glaube, dass das nicht, jedenfalls in unserer Praxis, für wirklich die Fonds und die Standortwahl des Fonds keine so ganz entscheidende Bedeutung hat. Ja, also es gibt nicht so schrecklich viele PE oder VC-Fonds in Norderfriedrichskoog in Zossen hier bei Berlin. Also die Fonds sind da, wo es Talent ist. Die sitzen in Frankfurt, die sitzen in München, die sitzen in Berlin, zum Teil in Hamburg und so weiter. Also insofern glaube ich, dass das für uns jetzt wirklich so eine durchschlagende Wirkung haben würde, das glaube ich nicht. Ich glaube, zur Gewerbesteuer ist jetzt hier in diesem Podcast vielleicht nur so viel zu sagen. Die jüngste Kommission hat sich dazu ja auch verhalten und hat gesagt, Mensch, könnten wir nicht zumindest mal das tun, was wir für die natürlichen Personen ja heute schon kennen, nämlich, dass wir die Gewerbesteuer, die auf Ebene der Personengesellschaft beispielsweise anfällt, dann einfach anrechnen auf die Einkommensteuer. Dann weiß ich, wo ich insgesamt lande. Warum machen wir das nicht auch für die Körperschaftsteuer? Warum haben wir da ein anderes Modell? Und warum streichen wir nicht vielleicht ein paar der Hinzurechnungen? Ja, dadurch wird das Gewerbesteueraufkommen ein wenig abgesenkt, aber es wird verlässlicher, es wird wettbewerbsfähiger. Ja, ich habe dann natürlich sofort die Fragen der Kommunalfinanzen auf dem Tisch, muss dann Kompensationen schaffen, vielleicht ein bisschen mehr Umsatzsteuer an die Kommunen abdrücken und so weiter. Ja, also diese Möglichkeiten gibt's ja. Ich sehe aber auch, dass es natürlich einfach dann erfordert einen gewissen Kraftaufwand. We'll see.
Naja, vielleicht ist der Wille zu diesem Kraftaufwand ja da. Zumindest zu einer kleinen Kraftanstrengung. Also im Koalitionsvertrag findet sich ja dazu auch die Aussage, dass im Falle einer Weiterentwicklung der Gewerbesteuer die Einnahmen der Kommunen gesichert werden sollen. Also Überlegungen gibt es, da wird sich mit beschäftigt. Und ja, jetzt gilt es noch rauszufinden, was hier mit dieser Weiterentwicklung gemeint sein könnte.
Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, dass man letztlich die Finanzierung der Kommunen auch loslöst, sage ich mal, von der genauen Ausgestaltung des Besteuerungssystems. Weil die Frage, wie sollen Unternehmen, aber auch wie sollen Fonds, wie sollen Anleger besteuert werden, sollte ja getragen sein im ersten Schritt tatsächlich von der Sachgerechtigkeit, von der Leistungsfähigkeit, von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, insofern sehe ich das als gutes Signal, dass man das auch ein Stück weit entkoppelt, ja, und eben nicht sagt, die Töpfe, die aktuell gefüllt werden mit bestimmten Steuern, die müssen durch diese Steuern weiterhin genauso befüllt werden, sondern dass man beides etwas losgelöst voneinander diskutiert. Und das gibt etwas Hoffnung, dass man tatsächlich dann auch zu einer sachgerechten Fortentwicklung der Besteuerung kommt.
Ja, ich würde mal genau in dasselbe Horn stoßen. Ich bin auch der Meinung, wir sollten nicht den Fehler machen und die Koalition, bevor sie dann zur Tat schreiten darf und dann heute überhaupt erstmal als Regierung installiert wird, sie da schon abzuschreiben oder so. Also dafür gibt es erstmal gar keine Veranlassung. Ja, der Friedrich Merz hatte gesagt, bis Ostern soll die Regierung stehen. Das hat er fast eingehalten. Gab eine ganze Reihe von Hürden, kommt das Sondervermögen, kommt es nicht. Also im Grunde sind jetzt die Dinge, die da am Wahlabend in Aussicht gestellt wurden, die sind jetzt kurz davor, alle umgesetzt worden zu sein. Und da kann dann auch ein bisschen was passieren. Ich glaube, was man so im Sinne von Expectation Management sich schon vor Augen halten muss, ist, die beiden Sondervermögen sind thematisch schon beschränkt. Haben einen großen Topf für die Infrastruktur, aber ich habe kürzlich einen Podcast mit Volker Wissing gehört, der eben sagte, ja, aber wenn er nur auf die Bahn schaut und sieht, was da so an Investitionsstau ist, dann sei das auch erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das sind große Herausforderungen. Zum Infrastrukturbereich kommen wir ja gleich noch. Da wird Marco einiges Interessante noch hier beitragen. Aber was natürlich die Kehrseite ist dieser thematischen Beschränkung, ist, dass wir natürlich weiterhin ein enges Budget haben für alle anderen Aufgaben. Ja, Bildung und auch Migration und wirtschaftliche Förderung und so weiter. Und da muss man, glaube ich, realistisch sein. Die Regierung hat sich hier auf ein 100-Tage-Programm verständigt. Also ich würde jetzt mal vermuten, das, was in den ersten 3 Monaten nicht auf den Weg gebracht wird, gesetzlich, das wird es dann danach auch schwer haben, weil was im Koalitionsvertrag ja auch drin steht, ist der Finanzierungsvorbehalt. Ja, bei ganz vielen der Punkte, die hier anklingen, ist das mit aufgenommen, das ist auch seriös, aber das wird möglicherweise viel schneller als viele erwarten oder denken, dann auch Limitationen deutlich werden lassen. Und weil die Legislaturperiode ja nun 4 Jahre lang ist und wir hoffen, dass die nicht wieder abgekürzt wird und die Herausforderungen wachsen, der Druck geopolitisch wächst, aber auch wirtschaftlich wächst, kann ich mir auch vorstellen, vielleicht hören wir uns dann in 4 Jahren wieder, dass hier noch sehr, sehr vieles passiert, was heute im Koalitionsvertrag noch nicht vorgesehen ist, gerade auch mit Blick auf überbordende Aufgabenlasten.
Ja, das waren noch schöne Schlussworte für unseren ersten Themenblock und eine super Überleitung für das zweite Thema, Infrastruktur. Nico, willst du einmal erzählen, was da so die erste Aussage war im Koalitionsvertrag?
Gerne. Also der Koalitionsvertrag greift ja tatsächlich eine Vielzahl von Themen auf im Bereich Infrastruktur und erneuerbare Energien. Als Hintergrund dafür ist sicher zu sehen, dass Deutschland ja einen riesigen Bedarf an Investitionen, an Transformationen hat, die mit öffentlichen Mitteln wahrscheinlich überhaupt nicht im ausreichenden Maß zu stemmen sind. Und das trotz der neuen Töpfe, die jetzt geschaffen worden sind. Realistisch können die Infrastrukturprojekte, die es jetzt braucht, wahrscheinlich nur dann alle realisiert werden, wenn dafür auch privates Kapital aktiviert wird. Also insbesondere das von institutionellen Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen. Und Fonds spielen hier natürlich eine wichtige Rolle, weil sie natürlich das private Kapital mit den entsprechenden Infrastrukturprojekten zusammenbringen. Jetzt ist es ja aber so, dass die aktuellen steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen oftmals auch dafür sorgen, dass Investitionen in deutsche Fonds nicht ausreichend attraktiv sind und dann halt eben in ausländische Fonds investiert wird und die wiederum oftmals in ausländische Infrastrukturprojekte investieren. Im Koalitionsvertrag findet sich dazu jetzt aber die Aussage, dass die Schaffung eines rechtssicheren und wettbewerbsfähigen Rechtsrahmens für Investitionen von Fonds in Infrastruktur und erneuerbare Energien vorgesehen ist. Solche Bestrebungen sind jetzt natürlich kein Neuland, sondern es gab schon einige Gesetzesformen in die Richtung in der letzten Zeit. Und Marco, was könnte sich hinter dieser Aussage im Koalitionsvertrag verbergen? Worauf wird hier möglicherweise Bezug genommen?
Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz auch das Ganze einbettend. Ich glaube, was man positiv erstmal hervorheben kann, ist, dass ja jetzt schon vor der Bundestagswahl noch die Rahmendaten für Infrastrukturinvestments gerade von institutionellen Anlegern im Bereich der Anlageverordnung auch erweitert wurden. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das ist auch toll, dass das, wie gesagt, losgelöst von den Gesetzgebungsverfahren, die jetzt erstmal nicht weitergeführt wurden, dann isoliert im Rahmen der Anlageverordnung umgesetzt wurde mit einer neuen 5%-Quote für Infrastrukturanlagen und auch einer Erweiterung der Risikokapitalquote von 35% auf 40%. Ich glaube, das war auch ein ganz wichtiges Signal an den Markt, dass hier tatsächlich auch Dinge umgesetzt werden. Und wir sehen das eben auch bei den Versorgungseinrichtungen, dass da sehr viel Interesse besteht, diese neuen Anlagemöglichkeiten eben auch zusätzlich zu nutzen und vermehrt Anlagen in Infrastruktur eben auch vorzunehmen. Basierend auf der Aussage im Koalitionsvertrag könnte sich dahinter natürlich auch verbergen eine Anknüpfung an die Gesetzesvorhaben, die es eben in der letzten Legislaturperiode schon gab. Unter anderem das zweite Zukunftsfinanzierungsgesetz, das ja auch den ursprünglichen Ansatz aufgegriffen hat, des Gesetzes zur Förderung von Anlagen in Infrastruktur und erneuerbare Energien von Fonds. Wir haben im aufsichtsrechtlichen Bereich des Kapitalanlagegesetzbuchs ja schon sehr viele Erweiterungen und Flexibilisierungen gesehen in den letzten Jahren, im Bereich der Spezialfonds beispielsweise, bei den allgemeinen Sondervermögen nach 282, die tatsächlich umfassend in Infrastrukturprojektgesellschaften erneuerbare Energien anlegen können. Auch durch das neu geschaffene geschlossene Sondervermögen nach 285, was auch vermehrt genutzt wird. Auch dort haben wir letztlich eine maximale Anlageflexibilität. Es gibt keine Beschränkung auf bestimmte taugliche Vermögensgegenstände, wie wir das im klassischen Spezialfondsbereich früher hatten. Und dann natürlich auch aufsichtsrechtlich die Schaffung des Infrastruktursondervermögens nach 260a, wo es auch im Markt ja einige erfolgreiche Beispiele gibt, wo letztlich auch Publikumsfonds mit Anlagen in Infrastrukturprojektgesellschaften bestückt werden können. Daneben natürlich auch die klassischen geschlossenen Fonds, die auch bisher schon diese Möglichkeit hatten. So, wo gab es tatsächlich bisher Hindernisse, die eine weitere Ausbreitung, eine weitere Ausdehnung von Infrastrukturfonds auch in Deutschland eben etwas verzögert haben? Ich glaube in der Tat, der steuerliche Rahmen war an vielen Stellen unsicher. Das heißt, wir haben gesehen, dass das Bundeszentralamt für Steuern teilweise bei Infrastrukturfonds eine Statusbescheinigung nicht erteilt hat, weil gesagt wurde, letztlich ist es gar kein Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes, sondern es wird eine operative Tätigkeit außerhalb des Finanzsektors betrieben und aufgrund der gewerblichen Tätigkeit liege gar keine Vermögensverwaltung, keine Kapitalanlage im Sinne des Investmentsteuergesetzes vor. Und der Punkt ist ja erkannt worden und es wird jetzt ausdrücklich im Investmentsteuergesetz auch klargestellt, so war zumindest die Überlegung im zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetz, dass man eben in das Gesetz reinschreibt, dass unabhängig von einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung ein Investmentvermögen eben auch als Investmentfonds im steuerlichen Sinne behandelt wird. Ich muss natürlich nach wie vor abgrenzen, ja, dass es keine fondsfremden Tätigkeiten sind, aber der Gleichklang zum Aufsichtsrecht ist an der Stelle natürlich hergestellt. Und ein Blick in die ELTIF-Verordnung zeigt ja auch ganz klar, dass auf europäischer Ebene, und das ist letztlich ja harmonisiertes Aufsichtsrecht an der Stelle, dass wir dort auch Anlagen in Infrastruktur ganz klar als Kapitalanlagen eingeordnet sehen und eben gerade nicht als operative Tätigkeit außerhalb des Finanzsektors. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige erste Weichenstellung, eine Rechtssicherheit, ja, dass wir uns tatsächlich, wenn es sich um Fonds in Körperschaftsform oder um Sondervermögen handelt, dass wir uns im Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes bewegen. Ich glaube, was dafür spricht, dass tatsächlich möglicherweise auch die neue Regierung sich den Überlegungen im zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetzentwurf wieder annehmen könnte, ist ja, dass man dort ein sehr ausgewogenes System erarbeitet hatte, mit einer Verbindung aus den aufsichtsrechtlichen Überlegungen und auch den steuerlichen Überlegungen. Auch dort hatte man im Bereich Infrastruktur ja unterschiedliche Aspekte mit zu berücksichtigen. Ja, zum einen wollte man vermeiden, dass es zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt, dass eben ganz steuerfrei in Fonds Energie erzeugt werden kann. Ich glaube, das war eine Sorge, dass man eben den Energieunternehmen, auch den kommunalen Energieversorgern dort das Wasser abgräbt, indem ein Fonds, wenn an ihm eben steuerbefreite Pensionskassen, steuerbefreite Anleger beteiligt sind, ohne Körperschaftssteuer, ohne Gewerbesteuer Strom produzieren kann. Das wollte man einerseits vermeiden. Auf der anderen Seite möchte man aber einen guten Rechtsrahmen schaffen, um eben im Bereich der Kapitalanlage auch steuerlich effizient die Anlage in erneuerbare Energien weiter zu fördern. Und ich glaube, das Paket, auf das man sich dann zunächst mal hier im Gesetzesentwurf verständigt hatte, sah ja dann eben vor, dass man tatsächlich an einer Stelle in gewisser Weise die Steuerbefreiung zurückfährt. Das heißt, wenn sich eben steuerbefreite Anleger beteiligen und der Fonds beteiligt sich an gewerblichen, beispielsweise Personengesellschaften, die Solaranlagen halten, die Windanlagen betreiben, dann ist an dieser Stelle möglicherweise künftig eine Körperschaftssteuer auf Ebene des Fonds zu verzeichnen. Da greift dann auch wieder positiv vielleicht die Reduzierung der Körperschaftssteuerbelastung, über die wir ganz zu Beginn gesprochen haben. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine Rechtssicherheit, ja, dass der Fonds tatsächlich unter das Investmentsteuergesetz weiter fällt, dass wir die ansonsten auch vorteilhaften Rahmendaten des Investmentsteuergesetzes an der Stelle auch nutzen können. Und mein Eindruck war, dass durchaus auch die institutionellen Anleger dem offen gegenüberstehen, dass man durchaus eben auch gesehen hat, dass dieses Mehr an Steuern, was die Körperschaftssteuer betrifft, eingebettet in den Gesamtkontext hier durchaus auch akzeptabel ist und insofern auch dann mitgetragen wird. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass eben das Besteuerungskonzept letztlich auch auf Akzeptanz stößt, dass die Fondsstrukturen, die dann aufgesetzt werden, auch entsprechend angenommen werden vom Markt. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass in der Tat das zweite Zukunftsfinanzierungsgesetz an der Stelle als Blaupause dient oder zumindest als Grundlage, auch weiter in diese Richtung dann voranzuschreiten.
Wie hoch schätzt du denn jetzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass die angekündigten Maßnahmen vielleicht sogar über das hinausgehen, was noch im Entwurf des Zukunftsfinanzierungsgesetzes 2 geregelt wurde? Wirtschaft und Verbände haben das Vorhaben ja damals als Schritt in die richtige Richtung gelobt. Teilweise sind die vorgeschlagenen Änderungen aber am Ende ja hinter dem zurückgeblieben, was gewünscht und vielleicht nötig ist.
Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich eine sehr große Chance, weil man hat eine gute Basis, eine gute Grundlage, die in sich schon schlüssig ist, die in sich rund ist. Und ich glaube, darauf aufbauend weitere Maßnahmen zu überlegen, ja, auch im Bereich eben der Besteuerung, aber auch im Bereich des Investmentrechts, könnte dann tatsächlich eine gute Gelegenheit sein, eben auch in Kombination mit den Sondervermögen, die geschaffen werden, auch in Kombination mit der Spar- und Investmentunion auf europäischer Ebene hier tatsächlich noch weitere Akzente zu setzen.
Ja, und ein Punkt, der kritisiert wurde, war, dass der Fokus des Entwurfs relativ stark auf dem Subsegment erneuerbare Energien lag und dass eine grundlegende Überarbeitung, zum Beispiel der aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die du angesprochen hast, für Infrastruktur-Sondervermögen ausgeblieben ist. Was war denn der Grund dafür, Marco, dass der Fokus relativ stark auf diesem Segment erneuerbare Energien lag bisher?
Genau, ich glaube, das ist ein guter Punkt, noch ein berechtigter Punkt, weil wir immer noch ein Sonderrecht haben, sowohl aufsichtsrechtlich als auch steuerlich für erneuerbare Energien als ja nur ein Teilsegment der Infrastruktur. Mein Eindruck war, dass man in gewisser Weise erstmal auch Erfahrungen sammeln wollte mit dem Infrastruktursondervermögen, was aber im Markt ja ganz gut angelaufen ist. Das Infrastruktursondervermögen an sich ist ja nicht auf erneuerbare Energien beschränkt, sondern tatsächlich offen für alle Infrastruktursektoren. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Beschränkungen, ja, die dort noch vorgesehen sind. Und ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass man auch auf Basis der bisherigen guten Erfahrungen hier den Rechtsrahmen nochmal weiter lockert. Ansonsten sehen wir natürlich auch, dass die erneuerbaren Energien gerade in Deutschland bei Fonds eine große Rolle spielen, weil sie eben auch zu den laufenden Cashflows führen. Das heißt natürlich als Renditeobjekt sehr, sehr gut geeignet sind. Bei anderen Infrastrukturarten muss man sich natürlich auch immer fragen, wo letztlich die Rendite herkommt. Das ist sicherlich auch dann von der Zieljurisdiktion etwas abhängig. Aber ich glaube in der Tat, dass man hier natürlich im Bereich der sozialen Infrastruktur, im Bereich der Verkehrsinfrastruktur und so weiter hier sicherlich auch nochmal den Rechtsrahmen auch in steuerlicher Hinsicht sicherlich nochmal erweitern kann.
Die Koalition will jetzt mit diversen Fonds und strategischen Finanzierungsstrukturen eine Hebelwirkung aus öffentlicher und privater Finanzierung erreichen. Genannt werden hier neben dem Deutschlandfonds, der Investitionen im Bereich des Wachstums und Innovationskapitals anstoßen soll, auch weitere Investitionsfonds. So heißt es zum Beispiel, dass zur Vergabe von Eigen- und Fremdkapital Investitionsfonds in den Bereichen Venture Capital, Wohnungsbau und Energieinfrastruktur aufgelegt werden sollen. Der geplante Investitionsfonds für den Bereich Energieinfrastruktur ist dabei eingebettet in das Sondervermögen Infrastruktur, das ja mit 500 Milliarden Euro über 12 Jahre Investments im Infrastrukturbereich sowie zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 fördern soll. Es soll jetzt also einen Investitionsfonds Energieinfrastruktur geben, der aus einer Kombination von öffentlichen Steuergeldgarantien und privatem Kapital finanziert wird. Marco, wie könnte so ein Fonds sinnvoll ausgestaltet werden? Also welche Struktur ist hier denkbar oder vielleicht auch notwendig?
Genau, ich glaube, was eben angesprochen wurde, ist natürlich ganz wichtig, dass man erreichen muss, dass man ein gutes Miteinander von öffentlichen Geldern und privaten Geldern hat. Weil es soll ja eben nicht so sein, dass letztlich privaten Geldern gute Anlagemöglichkeiten, Renditemöglichkeiten auch entzogen werden. Andererseits sieht man ja, dass im Bereich Wohnungsbau, auch im Bereich Infrastruktur, die privaten Gelder aktuell noch nicht ausreichen und auch nicht wahrscheinlich nicht ausreichen werden künftig, um den entsprechenden Investitionsstau zu beseitigen. Ich glaube, von daher der Ansatz erstmal sehr, sehr positiv, ja, dass man entsprechende weitere Finanzierungsquellen hier auch geschaffen hat. Wie genau die Lösung aussehen kann, ich meine, wir haben das in der Vergangenheit ja auch gesehen, dass letztlich im Bereich Venture Capital beispielsweise auch Fondsstrukturen aufgelegt wurden, die sehr erfolgreich auch privates Kapital mit eingeworben haben, die letztlich nicht eine Konkurrenz zu privaten Fondsanbietern dargestellt haben und sehr gut im Markt funktionieren. Insofern ist dort tatsächlich auch meine Hoffnung, ja, dass man mit den Marktteilnehmern gemeinsam hier Lösungen findet, die öffentlichen Gelder, die privaten Gelder zu bündeln. Wir sehen das ja auch im Bereich der sogenannten Win-Initiative, wo ja auch öffentliche und private Stellen zusammen sich eben einsetzen, ja, für bessere Investitionsmöglichkeiten, bessere Finanzierung, zum Beispiel im Sektor Infrastruktur. Und genau, also insofern wird das sicherlich noch sehr viel Detailarbeit erfordern, um zu schauen, wie genau die Strukturen aufgelegt werden können. Aber ich bin da auch guter Hoffnung, dass man hier sehr gute Lösungen finden kann.
Ja, wir haben ja eben schon gehört, dass insbesondere das Kapital institutioneller Investoren für den deutschen Infrastrukturbereich mobilisiert werden soll. In dem Zusammenhang ist im Koalitionsvertrag jetzt eine Aussage gefallen, die für ein wenig Verwirrung gesorgt hat, und zwar die Aussage, dass sich SPD und Union für eine Novelle der Solvency II-Richtlinie inklusive ihrer praktischen Umsetzung einsetzen werden. Freigesetzt werden soll das entsprechende Versicherungsvermögen einerseits durch eine Lockerung der Eigenkapitalanforderungen, unter anderem für Infrastrukturprojekte, und andererseits durch Senkung nationaler Kapitalpuffer. Ziel der Maßnahme soll sein, dass den Versicherungsunternehmen mehr Handlungsspielraum verschafft wird, um in langfristige Zukunftsprojekte zu investieren. Marco, nun wurde Solvency II ja jetzt erst 2023 novelliert. In dem Ganzen sind ja relativ zähe und lange Verhandlungen der EU-Akteure vorausgegangen. Wo rührt die Aussage her und was ist hier aller Voraussicht nach zu erwarten?
Genau, ich glaube, wichtig ist nochmal zu sehen, wo stehen wir im Moment mit der Solvency II-Reform. Die war ja für 2020 geplant, ist dann auch durch Covid etwas verzögert worden. Und im Januar diesen Jahres ist dann die geänderte Solvency II-Richtlinie veröffentlicht worden, die dann eben jetzt in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Und auf der Level-2-Ebene, da ist es tatsächlich so, dass wir noch auf den Entwurf der delegierten Verordnung warten. Und da sind natürlich sehr viele ganz wichtige Details drin, beispielsweise eben auch die Stressfaktoren für Infrastruktur, die Stressfaktoren für Eigenkapital, aber auch für Finanzierung, Debtbereich im Mezzaninbereich. Wenn wir uns die Richtlinie anschauen, die jetzt im Januar veröffentlicht wurde, da haben wir, glaube ich, schon ein paar ganz gute Ansätze, die im Markt auch als vorteilhaft angesehen werden zur Förderung eben von Eigenkapitalinvestitionen. Und zwar hat man ja erkannt, ja, Solvency II soll letztlich sicherstellen, dass die Versicherungsunternehmen ausreichend Solvenzkapital zur Verfügung haben für den Fall einer Krise, wo plötzlich die Aktiva im Wert sinken und die Verpflichtungen natürlich weiter bestehen. Und vor dem Hintergrund, dass wir bei Eigenkapitalinvestitionen, ja, mit 49% bei nicht börsennotierten Aktieninvestments oder Eigenkapitalinvestments einen sehr hohen Wertverlust unterstellen, ist natürlich die Überlegung auch zutage getreten, dass man sagt, eigentlich ist es nicht sachgerecht, dass man diese Wertverlustunterstellung täglich anwenden muss, auch wenn man davon ausgeht, dass die Versicherungsunternehmen ja nicht alle ihre Investitionen an einem Tag liquidieren müssen, sondern letztlich werden viele auch Eigenkapitalinvestitionen ja langfristig gehalten. Die Verpflichtungen sind an vielen Stellen langfristig und deswegen erscheint es sachgerecht, dass man davon ausgeht, dass man eben auch über die nächste Krise hinweg solche Eigenkapitalinvestitionen halten kann. Und genau da setzt die geänderte Solvency II-Richtlinie auch an und hat eben das Modul für langfristige Eigenkapitalinvestitionen nochmal überarbeitet. Das gab es bisher schon, aber die Anforderungen waren sehr, sehr hoch. Der Grundgedanke ist eben, dass ein Versicherungsunternehmen ein Teilportfolio im Eigenkapitalbereich identifiziert und getrennt eben auch reportet und sagt, dieses Eigenkapitalportfolio kann ich mindestens 5 Jahre halten und ich habe entsprechende langfristige Verbindlichkeiten, die das Ganze auch matchen. Und dann ist es eben gerechtfertigt, hier nicht 49% oder sogar bis 59% Stress anzusetzen, sondern nur 22%, weil ich das eben letztlich wie eine strategische Beteiligung an der Stelle dann behandle. Und da, sage ich mal, kommen auch die Fondsanlagen durchaus gut weg in der neuen Fassung der Solvency II-Richtlinie, weil dort eben ausdrücklich ausgeführt wird, dass bei LTIFs, aber auch bei anderen Fonds, die man als Fonds mit geringem Risiko einschätzt, nicht durchgeschaut werden muss für die Erfüllung all dieser Anforderungen, sondern man letztlich auf die Anlage des Versicherungsunternehmens in den Fonds abstellen kann. Also ob die Anlage in den Fonds für 5 Jahre mindestens sichergestellt ist und man nicht auf die Einzelinvestments durchschauen kann. Und das wird im Markt durchaus als ein wichtiger Baustein angesehen, um eben im Bereich der klassischen Private Equity Anlagen, aber durchaus auch im Bereich der Infrastrukturanlagen nochmal eine Verbesserung zu bringen. Bei den Infrastrukturanlagen haben wir ja bekanntlich Stressfaktoren von 30% für qualifizierende Infrastruktur oder eben 36% für qualifizierende Infrastrukturunternehmen. Das heißt, da ist natürlich die Absenkung auf 22% Stress nochmal sehr, sehr vorteilhaft auch zu sehen. Auf der Level-2-Ebene, da war es ursprünglich tatsächlich geplant, dass man gar nicht mehr stark ansetzt an die Anpassungen oder Änderungen der Stressfaktoren im Bereich der Eigenkapital- oder Infrastrukturinvestments, weil man auf europäischer Ebene der Auffassung war, dass dort eigentlich das Risikoprofil dieser Assetklassen schon ganz gut abgebildet sei. Aber das ist natürlich ein Prozess, der jetzt gerade erst bevorsteht, ja, wo sicherlich auch die Mitgliedstaaten sich nochmal einbringen können, genau wie andere Marktteilnehmer auch, um eben zu schauen, wie man hier nochmal zu einer, ja, ich sag mal, vielleicht nochmal risikoadäquateren Behandlung auch dieser alternativen Assetklassen, Infrastruktur, Equity, Investitionen kommen kann. Aber natürlich ist es letztlich auf europäischer Ebene ein Prozess, der durchaus auch längerfristig angestoßen werden muss. Aber ich glaube trotzdem, dass das Handwerkszeug, was letztlich jetzt schon bereitsteht, ja, über eben die Änderung in der Solvency II-Richtlinie auch schon in die richtige Richtung geht. Und wir sehen ja auch, dass auf europäischer Ebene wieder im Bereich der Spar- und Investmentunion ja auch die Anlage zum Beispiel von Versorgungseinrichtungen in Venture Capital durchaus positiv begleitet werden soll. Und insofern, glaube ich, geht auch hier der Koalitionsvertrag letztlich in die gleiche Richtung, die wir auch auf europäischer Ebene sehen, so dass wir auch hier, glaube ich, etwas Hoffnung hegen können, dass wir hier auch künftig tatsächlich Verbesserungen sehen.
Ja, und mit diesem Fazit wollen wir die Aufnahme für heute dann auch beenden. Vielen Dank, dass ihr beiden heute da wart. Und wir freuen uns schon auf die nächste Aufnahme.
Vielen Dank.
Ja, schön dabei gewesen zu sein.